Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Im Netz ist dies hier gerade der Running Gag des Sommers.
Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save £50 per person. That's £200 off for a family of four.
Zu einem unerbittlich fröhlichen Werbejingle werden schauerlichste Urlaubsszenen eingeblendet, üble Crashs auf der Wasserrutsche, Strandszenen bei Platzregen, Pleiten, Pech und Pannen unter Palmen eben. Das sogenannte Jet2-Meme wird uns gleich ausführlicher beschäftigen. Schön, dass Sie zuhören. Sie sind gerade sowas wie der Renner im Netz, besonders aus Großbritannien, schwappen gerade TikTok- und Insta-Filmchen zu uns, die mit dem Jingle eines Billigfluganbieters unterlegt sind und eigentlich Werbung für günstigen Familienurlaub machen. Nur, dass sich die Leute hier nicht mit perfekter Urlaubsidylle übertrumpfen, sondern die miesesten Pannen und Reinfälle von unterwegs zeigen. Die Journalistin und Social-Media-Auskennerin Karen Miesenberger hat sich den Trend genauer für uns angesehen. Hallo Karen.
Hallo.
Ja, wo kommt dieses Meme, diese Filmchen, wo kommen die ursprünglich her und wieso wurden die so erfolgreich?
Jet2 ist ein Billigfluganbieter aus Großbritannien, das hast du ja gerade schon gesagt. Und die nutzen seit 2015 diesen Song Hold My Hand von der britischen Sängerin Jess Glynn für Werbeclips. Eigentlich erst intern, aber dann später auch extern. Und 2024 haben sie ein Werbevideo auf YouTube hochgeladen und später auch auf TikTok. Und darin ist ein bestimmter Soundausschnitt genutzt sozusagen und das ist der, der jetzt viral geht. Und in diesem Werbevideo auf YouTube sieht man eine Familie, die in den Strandurlaub fährt, Vater, Kind, so gefilmt, dass man denkt, dass die Mutter Urlaubsvideos macht und die Kinder an der Hand hält. Deswegen auch der Song Darling Hold My Hand. Mhm. Die haben super viel Spaß, springen ins Wasser, fahren Boot, very happy Szenario. Und Ende 2024 wurde es dann die ersten Male ironisch verwendet. Zum Beispiel hat ein User sich dabei gefilmt, wie er von einem Kamel angegriffen wurde, während dieser Song lief.
Das hört sich jetzt so an.
Nothing beats a Jet 2 holiday.
Genau, da hört man halt im Hintergrund das Kamel.
Ja.
Und
sehr
sieht,
schön.
Genau, und man sieht halt, wie es bei ihm einfach gar nicht läuft sozusagen. Es ist kein schönes Urlaubsszenario. Im Mai diesen Jahres hat zum Beispiel ein User ein Video von einem riesigen Baumstamm gepostet, der in einer Windschutzscheibe vermutlich von seinem Auto steckte und offenbar von einem Transporter davor reingeknallt war, auch mit diesem Sound unterlegt. Im April 2025 hat die Firma selbst auch was zu dem Trend veröffentlicht auf TikTok. Ein Video mit dem Sound ist aber nicht so richtig lustig, da lip-sinken die Mitarbeiterinnen den Text. Und so richtig Fahrt aufgenommen, auch außerhalb von Großbritannien, hat das als Meme im Juni 2025, wahrscheinlich weil Sommer und Urlaubszeit vor der Tür steht. Und es gibt mittlerweile, wir brauchen es eigentlich gar nicht übersetzen, weil es gibt auch eine deutsche Version, die jemand auf TikTok eingesungen hat. Und so klingt es auf Deutsch.
Nichts schlägt einen Jet 2 Urlaub. Und aktuell können Sie 50 Euro pro Person sparen. Das sind 400 Euro für eine vierköpfige Familie.
Also es wären 50 Euro, das wären 200 Euro, aber egal. Dieser Sound, also nicht der deutsche, sondern das Original, wurde insgesamt mehr als 1,8 Millionen Mal auf TikTok verwendet.
Boah. Und warum, denkst du, ist so erfolgreich?
Also TikTok liebt Ironie und bei dem Jet2-Holiday-Trend ist es eben so, dass der Ton einen schönen, eigentlich im Original einen superschönen Urlaub bewirbt. Und das Bild wiederum, also die Bilder, die verwendet werden, die zeigen Katastrophenszenarien. Also wie zum Beispiel ein Kind, was bei einer Achterbahn einen Fisch ins Gesicht kriegt, Autounfälle oder eine Frau, die nach einer Wasserrutsche in Teneriffa von einem Rettungsschwimmer aus dem Becken gefischt werden muss. Hm. Und im Journalismus würden wir das ja Bild-Text-Schere nennen. Also das Bild zeigt etwas Gegensätzliches zum Text, beziehungsweise in diesem Fall zum Ton. Und TikTok liebt sowas. Also es ist einfach ironisch, eine ironische Verwendung. Und der Trend ist auch sehr plattformtypisch. Also so Galgenhumor, das ist da sehr beliebt. Und das ist auch nicht so glatt, wie Insta teilweise ist, der Humor dort. Und was auch an diesem Trend interessant ist, ist, dass es immer noch aktuell und lustig ist, obwohl der relativ lange schon unterwegs ist. Also TikTok hat eigentlich eine sehr kurze Halbwertszeit für Trends. Aber das funktioniert einfach immer noch gut und wird auch immer noch, gibt es immer noch innovative, lustige Posts dazu.
Und was würdest du sagen, also was machen die User vor allem damit? Also bleiben die immer noch nah an dieser Idee oder gibt es dann auch schon wieder so drei Umdrehungen weiter?
Es gibt drei Umdrehungen weiter. Also neben diesen Katastrophenszenarien gibt es auch Meta-Humor mit dem Sound. Mhm. Ich habe einen TikTok gesehen, wo es auch als very British beschrieben wurde. Also in UK gab es zum Beispiel eine Situation, wo bei einem Konzert von Jess Glynn der Song gespielt wurde und KonzertbesucherInnen sich selbst filmen, wie sie den Werbetext, der anschließend an diesen Refrain kommt, reinrufen und zum Beispiel auch Plakate mit diesem Text hochhalten. Das klingt dann so. Genau, da hört man halt so zwei junge Frauen, die eben auf diesem Konzert von Jess Glynn waren und sehr viel Spaß hatten mit diesem Werbesound. Es gibt auch auf TikTok so ein beliebtes Genre, wo TikToker Straßenumfragen machen und Leute auf der Straße normalerweise andere Songs vervollständigen lassen. Das wird jetzt auch mit der Werbung gemacht und das klingt so.
All in hold my
hand. Nothing beats a Jet 2 holiday. You can save £50 per person off of £200 for a family of four. Thank you very much.
Genau.
Okay.
Also die Leute haben richtig viel Spaß damit. Was ich am witzigsten fand, waren zwei Sachen. Einmal habe ich eine Person ein Video gesehen, wo sich jemand den Text tätowieren lässt.
Wow.
Und es gibt mittlerweile auch Übersetzungen des Videos, das haben wir vorhin ja schon gehört, und Remixe, also Songs, wie zum Beispiel eine Soca-Version von diesem Song.
Okay. Oh, wow. Krass. Jetzt ist aber so ein bisschen natürlich auch die Frage, wie die Fluglinie damit umgeht. Ich meine, erstmal könnte man ja sagen, super Werbung, aber letzten Endes ist das Ganze ja jetzt so ein Synonym für Katastrophe und Horrorurlaub geworden. Das kann ja eigentlich auch nicht so in deren Sinne liegen.
Ja, also ich würde sagen, alle daran Beteiligten nutzen die Publicity für Eigenwerbung. Also die Fluglinie zum Beispiel hat den Sound verwendet und einen Reisegutschein verlost. Aber auch die Sprecherin Zoe Lister, die hat verschiedene TikToks dazu veröffentlicht, wo sie auf den Trend rausgeht. Klar, das ist ja auch für sie eine gute Möglichkeit. Also zum Beispiel eins, wo sie erklärt, wie man ihren Text nachspricht. Oder sie war zuletzt hatte einen Gastauftritt bei einer Werbeveranstaltung einer Kosmetikmarke in einem Flugzeug. Und sie und auch die Musikerin Jess Glynn nehmen es beide mit Humor. Die haben auch beide zusammen Interviews gegeben und es reenacted ihren Teil. Und Jess Glynn zum Beispiel hat aber auch mal gesagt in einem Interview, dass sie selber noch nie Jet2 geflogen sei.
Mhm. Jetzt ist das ja aber eindeutig ein Werbesound. Im Grunde machen ja alle mit, die das jetzt posten. Also im Grunde machen jetzt alle mit Werbung für diese Billigflugfirma, kann man schon sagen, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, die Frage ist, wo lohnt es sich dafür, für diese Firma Werbung zu machen? Also diese Urlaubsfails zeigen natürlich das Gegenteil von dem, was die Firma halt assoziiert haben möchte. Mhm. Aber ich würde sagen, dem Branding, also der Markenschärfung der Firma nutzt es trotzdem. Ich zum Beispiel, ich weiß nicht, hast du schon mal von Jet2 vorher gehört?
Weil
Ich nämlich auch nicht. Jetzt weiß ich, was das ist. Also ist es sozusagen aus Marketing-Sicht wahrscheinlich ein Erfolg für die. Also von so einer Resonanz träumen eigentlich Marketing-Leute. Und ich persönlich muss auch sagen, ich finde es in Deutschland eigentlich okay, das zu verwenden, weil schlichtweg diese Firma hier ja gar nicht existiert. Also wenn das jetzt eine andere große Flugfirma wäre, würde ich das, glaube ich, ein bisschen anders einordnen. Genau, also die profitieren auf jeden Fall alle davon, das ist auf jeden Fall Werbung, aber was ich hier zum Beispiel noch gar nicht gesehen habe, sind Memes mit dem Sound, wir sprechen ja immer noch von Flugverkehr und Flugverkehr, Fliegen ist die klimaschädlichste Urlaubsform. Ich würde jetzt selber nicht UrlauberInnen dafür schämen, weil sie fliegen, aber es ist natürlich eine Firma, die davon profitiert dahinter, vom Flugverkehr, die das macht. Und dann, ich habe noch gar keine Memes dazu gesehen, die diesen Sound mit der Klimakatastrophe zusammenbringen. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Und das wäre auch wahrscheinlich etwas, was Fluganbieter und Firmen, die von Fliegen profitieren, gar nicht gern sehen würden. Also da sehe ich noch Potenzial.
Karin Miesenberger, über den Sommerhit im Netz, die sogenannten Jet2-Memes. Ganz herzlichen Dank für deinen Besuch.
Dankeschön.
Online präsentieren wir uns gerne im besten Licht, wortwörtlich. Influencerinnen und Influencer nutzen am liebsten Ringlichter, die das Gesicht in der Kamera besonders hervorheben und nochmal glatter erscheinen lassen. Und wenn das immer noch nicht schön genug ist, dann hilft die KI vielleicht auch noch mit einem Beautyfiller nach. Wie prägt eigentlich diese virtuelle Welt unser Verständnis von Schönheit und welche Folgen hat das für uns und unser echtes Leben? Stichwort Lippenfüller. Die neue Ausstellung Virtual Beauty im Londoner Somerset House geht genau diesen Fragen nach. Nathalie Klinger hat sich von zwei der Kuratoren dieser Ausstellung zeigen lassen.
Alles begann im Jahr 2003. Damals kamen die ersten Mobiltelefone mit Frontkamera auf den Markt. Hier ist ein Klappmodell zu sehen. Ein entscheidender Moment, meint Kurator Gonzalo Herrero Delicado.
Das war der Moment, in dem wir anfingen, Selfies zu machen. Und Selfies wurden selbst zur Kultur. Heute sind wir von unseren mobilen Geräten abhängig. Sie diktieren, wie wir uns in der physischen und der virtuellen Welt präsentieren.
Our obsession for how we present ourselves in the physical world, but also in the virtual world.
Gerade auf Dating-Apps wollen sich Nutzer von ihrer besonders guten Seite zeigen. Welche Gefahren das birgt, macht der Norweger Alexander Nerbø mit seiner Installation deutlich. Auf zwei Smartphones laufen zeitgleich Filme.
Auf dem linken sieht man zwei Männer auf einer fiktiven Dating-App chatten. Auf dem rechten Bildschirm sieht man die Fotos, die einer der beiden verschickt. Er verwendet immer mehr Filter, bis sein Körper irgendwann völlig grotesk und realitätsfern erscheint.
Am Ende sind die Proportionen des nackten Männerkörpers so verzerrt, dass die Fotos zu surrealistischen Werken werden. Sie symbolisieren die Körperschemastörung, an der der Künstler selbst litt. Bei dieser psychischen Krankheit ist man wahnhaft von Makeln am eigenen Körper überzeugt, die andere aber gar nicht wahrnehmen.
Es geht hier auch um die Objektifizierung des männlichen Körpers und darum, wie wir versuchen, uns zu bearbeiten, dass wir fremden Standards entsprechen. Und das wirkt sich nicht nur auf unsere Körper, sondern auch auf unsere Psyche aus.
Doch wer ist es überhaupt, der Schönheit definiert? Die Antwort führt uns in die Tiefe der Algorithmen, zu den Monopolen der Tech-Giganten und den Königinnen der Popkultur. Auf diese Mischung lassen sich Trends des 21. Jahrhunderts zurückführen. Von Body Positivity bis zum nun wieder beliebten Schlankheitswahn, auch Heroin Chic genannt. Oder zuletzt das Instagram-Gesicht. Volle Lippen, hohe Wangenknochen, kleine Nase und eine definierte Kieferpartie.
But this Instagram face that many people like associate with Kim Kardashian is actually coming from the makeup that Kim Kardashian.
Viele verbinden es mit Kim Kardashian. Eigentlich geht es vor allem auf ihr Make-up zurück, das Contouring. Diese Technik stammt ursprünglich aus der Drag Queen Kultur und wurde dann von ihr übernommen, um auf Selfies bestimmte Merkmale hervorzuheben. Das hat viele der Filter inspiriert, die wir von TikTok, Snapchat oder Instagram kennen. Jetzt und das innerhalb von nur 5 Jahren gehen Menschen tatsächlich zu Schönheitschirurgen und wollen sich entsprechend dieser Filter operieren lassen.
People were going into the cosmetic surgeon, like asking to look like the version of themselves with a filter on.
In den vergangenen 4 Jahren stieg die Zahl der Eingriffe weltweit um 42% an, so die Internationale Gesellschaft der Schönheitschirurgen. Ein Film von Bunny Kinney denkt diese Dystopie noch ein Stück weiter. The Product is You heißt das Werk, das wie ein Werbefilm für Medikamente im Black Mirror-Stil aufgezogen ist. Fröhliche Menschen werben für ein Implantat im Gehirn, das wie ein permanenter Filter für das eigene Gesicht funktioniert. Auch wenn es zwischendurch so wirkt, zeigt die Ausstellung nicht nur Dystopien. Kuratorin Mathilde Fries verweist auf ein Werk, das bewusst Brüche erzeugt. Exina von Angel Fire, ein muskulöser Körper in Dessous, geschminkt zwischen den Geschlechtern.
So it's almost this mix of like.
Es ist eine Mischung, die zeigt, man kann beides gleichzeitig sein. Und der digitale Raum kann ein Ort sein, an dem es keine Grenzen gibt. Weder dafür, wer man sein will, noch dafür, wer man werden möchte.
Become.
Dass die freie Selbstentfaltung nicht ohne Hindernisse funktioniert, ist auch den Algorithmen der Plattformen wie Instagram oder TikTok zu verdanken. Wer dem Ideal nicht entspricht, taucht seltener in den Feeds auf. Der Künstler Michael Wallinger greift das in seiner Arbeit Iterative Body Synthesis auf. Basierend auf seinem eigenen Körper hat er einen Avatar programmiert, der sich keinem Schönheitsideal zuordnen lässt. Mal männlich, mal weiblich, meist irgendwo dazwischen.
By reversing this practice and identifying algorithmic efforts towards specific body representations.
Damit gewinnt er nicht nur die Kontrolle über die Algorithmen zurück, sondern zeigt auch, was passiert, wenn wir uns von ihnen manipulieren lassen.
A business model capitalizing the creation of effect-based distorted realities that actively profits from misleading authenticity in visual media and potentially harmful.
Am Ende bleibt die Frage, ob wir diese Schönheitsnormen wirklich übernehmen wollen oder ob es Zeit ist, eigene Maßstäbe zu setzen.
Die Ausstellung Virtual Beauty läuft ab sofort und noch bis zum 28. September im Somerset House. Das ist ganz in der Nähe der Waterloo Bridge in London. Wir möchten uns ausdrücklich für den Ohrwurm entschuldigen. Schon zum zweiten Mal in einer Woche wird TikTok in Deutschland bestreikt. Grund: Content-Moderatorinnen und Moderatoren sollen entlassen werden. Diese würden nicht mehr gebraucht. Die Arbeit könne in Zukunft von KI übernommen werden. Das Vorgehen des Unternehmens wird dabei von der Gewerkschaft Verdi stark kritisiert. Über TikToks Vorgehen und wie realistisch die Vision einer KI-gesteuerten Moderation wirklich ist, darüber rede ich jetzt mit meinem Kollegen, dem Netz- und Kulturjournalisten Hagen Terschüren. Hallo Hagen.
Hallo.
Fangen wir doch mal ganz kurz bei diesem Streik an. Was genau wird da bestreikt? Wie lauten die Vorwürfe?
Also die Vorwürfe sind laut Verdi, dass dieser Abbau der Stellen nicht sozialverträglich passiert. Außerdem sei es so gewesen, dass die Content-ModeratorInnen diejenigen gewesen seien, die die KI trainiert haben, die sie jetzt ersetzen sollen. Währenddessen scheint TikTok zu versuchen, die möglichst schnell loszuwerden, einfach so zu kündigen. Verdi pocht darauf, dass es wenigstens eine Abfindung oder ähnliches gibt. Es scheint aber so, als seien sich alle einig, dass diese Stellen nicht wirklich erhalten werden können.
Ja, jetzt gab es, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit ja öfter Diskussionen über TikTok und die Rechte von ArbeitnehmerInnen, oder?
Ja, also gerade in Deutschland hat sich TikTok da über die Jahre nicht mit Ruhm bekleckert. Es gab großen Widerstand dagegen, als in Deutschland ein Betriebsrat geformt werden sollte. Das ist sogar auch vor Gericht gelandet und immer wieder hört man da so Geschichten, dass Sachen nicht ganz nach dem deutschen Recht gelaufen seien. Das reiht sich da jetzt also irgendwie sehr gut mit ein, auch dass der Betriebsrat da natürlich jetzt auch nicht so gut mit einbezogen wird, was die Kündigungen angeht, weil das wäre dann natürlich sozialverträglicher.
Kommen wir noch mal ganz konkret zu dem, was diese Leute machen, die da jetzt entlassen werden sollen, nämlich diese Moderation. Über 20 Millionen Menschen nutzen TikTok in Deutschland. Dazu kommen eben noch Österreich und die Schweiz im deutschsprachigen Raum. Können überhaupt so viele Inhalte von hier aus moderiert werden?
Nee, überhaupt nicht. Also es gibt jetzt schon sehr viel Automation, die Sachen, die automatisch erkannt werden, gleich rausfiltern. Es gibt ein riesiges Content and Safety Team in Dublin und dann gibt es ein lokales Team hier in Deutschland, wo dann wirklich lokale Fälle landen, die dann da was entscheiden sollen. Also es ist jetzt nicht so, dass hier, keine Ahnung, riesige Offices voller ModeratorInnen sitzen, um die ganzen Inhalte zu moderieren. Da ist also jetzt schon eigentlich nur ein Kernteam, was hier in Deutschland sitzt und sich wirklich um diese lokalen Inhalte kümmert.
Und es kam bereits auch schon im Vorfeld KI zum Einsatz, denke ich, ne?
Genau, bei der Automation. Je nachdem, wie man da die KI definiert, auf jeden Fall. Mhm. Und da wird dann halt zum Beispiel so Sachen, die man automatisch erkennt. Man kennt es ja auch von Instagram, wenn dann da doch mal eine Brustwarze auftaucht, muss dann irgendwie ein Computer entscheiden, gehört die zu einem Mann oder einer Frau und dementsprechend das runternehmen. Das macht ja kein Mensch.
Und ist denn die Technologie, wenn wir jetzt nochmal dieses Stichwort KI nehmen, ist die da wirklich so viel besser geworden, dass die jetzt auch besser Menschen ersetzen kann?
Ich würde jetzt gerne eine lange, komplizierte Antwort geben, muss man so sehen, aber nein, tatsächlich nicht. Also gerade, wenn man sich anguckt, wozu diese lokalen Teams vor Ort in den Märkten da sind, da geht es ja um kulturelles Verständnis, das Einordnen dessen, was innerhalb dieser bestimmten Gesellschaft akzeptiert ist und was nicht. Und das kann eine KI überhaupt nicht. Da geht es um solche Nuancen, die zu verstehen sind. Und das sehen wir gerade so vermehrt, dass es da solche Sachen gibt. Also vor einer Weile, da hat ja dieser Zahlungsanbieter Klarna versucht, seine Belegschaft durch KI zu ersetzen, was halt auch wirklich um Customer Support geht, was ja ähnliche Probleme hat wie Moderation, wo man die Probleme vor Ort verstehen muss. Die haben riesen Rückzieher gemacht, versuchen die Leute jetzt alle wieder einzustellen, weil sie gemerkt haben, das kann eine KI überhaupt nicht leisten. Dazu kommt noch ein riesiges anderes Problem, nämlich EU-Gesetze, die vorsehen, dass bestimmte Sachen vor Ort entschieden werden müssen, dass es da AnsprechpartnerInnen gibt. Also da wird eigentlich mehr Verantwortung darauf gesetzt, dass in den Unternehmen Leute Sachen entscheiden können.
Okay. Wenn wir jetzt nochmal zu diesen Streiks kommen, Hagen, dann sind TikTok, es ist nicht die einzige Plattform mit umfassenden Kündigungsplänen. Was heißt das für die Zukunft der Social-Media-Plattformen?
Wir sehen das wirklich reihenweise. Auch Meta versucht das versucht wird, an der Moderation zu sparen, weil das Problem ist, dass die einfach sehr personalintensiv ist. Und ich glaube, wir sehen hier auch einfach ein riesiges Problem, gerade bei Tech-Unternehmen, die versuchen, soziale Probleme, und Moderation ist ja ein soziales Problem, was wollen wir als Gesellschaft, was wollen wir nicht, das technisch lösen zu können. Und die glauben immer, wir haben da die großen technischen Lösungen. Ich habe auch immer das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass sehr viel dieser Moderation auch immer in den globalen Süden ausgelagert wird, wo dann die Leute immer nicht so viel von deren Kompetenz halten oder so weiter und glauben, sie wissen es eh besser und das können wir lösen und vielleicht können wir dann die ganzen Leute abbauen und KI ist ja eh die Zukunft und wir werden immer mehr Vorstöße in diese Richtung sehen und ich glaube, die werden alle ziemlich damit auf die Nase fallen, ehrlich gesagt.
Schon zum zweiten Mal in einer Woche wird TikTok in Deutschland bestreikt. Für uns hat den Fall der Netz- und Kulturjournalist Hagen Terschüren eingeordnet. Vielen Dank dafür, Hagen. Eine große Filmindustrie hat Afghanistan nie besessen, aber seit der Vertreibung der Taliban 2001 hatte sich eine junge, dynamische Filmszene entwickelt. In Kabul konnte man Film studieren. Afghanische Filmschaffende drehten in internationalen Kooperationen. Die liefen weltweit auf Festivals und kamen auch in Deutschland in die Kinos. Aber die kurze Blüte des afghanischen Films endete dann natürlich mit der Rückkehr der Taliban im Jahr 2021. Die meisten afghanischen Filmschaffenden sind ins Ausland geflohen, manche auch nach Deutschland. Unser Kollege Christian Berndt über die afghanische Filmszene in der Diaspora.
Ja, ja, Miladi. Hatten Sie früher Kontakt zu Terrorgruppen?
Yahya beantragt Asyl in Deutschland. Er überlegt bei der Befragung, was man von ihm erwartet und wie er sich darstellen muss.
The theme is identity and what is identity and
sein neuer Kurzfilm erzählt davon, was Identität in einer fremden Gesellschaft bedeutet, so der afghanische Regisseur Jalal Husseini. Husseini kam selbst 2015 aus Afghanistan nach Deutschland, weil sein Leben schon damals gefährdet war. Er hatte in einem Film die drohende Machtübernahme durch die Taliban dystopisch antizipiert. Als die Taliban 2021 tatsächlich an die Macht zurückkehrten, glaubte er nicht, als sie beteuerten, gemäßigt zu regieren. Und tatsächlich bewahrheiteten sich seine schlimmsten Befürchtungen.
Half of the people, women and girls,
die Hälfte des Landes, Frauen und Mädchen, sind aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Und um ihre Angst noch zu vergrößern, so Husseini, veröffentlichen die Taliban auf Social Media Videos, die willkürliche Verhaftungen von Frauen zeigen.
They are also strong in social media, you know?
Die Taliban nutzen massiv Social Media, so Husseini, und sie holen gerne Influencer aus dem Ausland, die Afghanistan in ein positives Licht rücken sollen. 2021 sind fast alle noch verbliebenen Filmschaffenden geflohen. Er hat noch zwei Freunde in Afghanistan, die aber nicht mehr als Regisseure arbeiten. Auch Regisseur Jamil Jalla hat Afghanistan schon vor 2021 verlassen, weil sein Leben in Gefahr war. Die Machtübernahme der Taliban erlebte er von Hamburg aus. Er hatte früher in Afghanistan einen Dokumentarfilm-Workshop für Jugendliche veranstaltet. Jetzt kontaktierte er eine ehemalige Schülerin und fragte, wie er helfen kann. Sie schlug einen Filmworkshop für Mädchen vor, denn Kreativität sei das Einzige, was ihnen bliebe, seit sie keine Schulen mehr besuchen dürfen. Daraufhin startete Jalla einen Online-Filmkurs.
Und dann am ersten Tag kamen fast 70 Mädchen und auch Junge und dann später wurde weniger.
Denn für die Mädchen ist es riskant. Die Jugendlichen trafen sich in einem privaten Raum. Sie konnten dem Kurs später auch von zu Hause aus folgen. Für die Filmübungen draußen mit dem Handy zu filmen, ist für die Mädchen, die das Haus ohne Begleitung des Vaters oder Bruders nicht verlassen dürfen, nahezu unmöglich.
Was die machen kann, die versuchen einfach von ihrem eigenes Leben was drehen, was die zu Hause machen kann. Einiges wurde nicht akzeptiert von Familie, aber die machen so trotzdem geheim. Aber meistens sind von Familie akzeptiert. Ich habe sogar eine Studentin, sie hat nicht eigenes Handy, aber sie benutzt immer von ihrer Vater.
Jalla will den Mädchen Hoffnung geben, sagt er. Wenig Hoffnung für ihr Land hat die afghanische Regisseurin Shabanu Sadat, die nach der Machtübernahme der Taliban gerade noch aus Kabul fliehen konnte.
All my friends, everyone that I knew, they left.
Zu dieser Zeit hatten alle ihre Freunde Afghanistan längst verlassen, weil die Sicherheitslage seit Jahren katastrophal war. Sadat aber war geblieben. Sie hat mit Filmen wie Kabul, Kinderheim internationale Erfolge gefeiert und sie glaubte, ihre Geschichten über Afghanistan nur erzählen zu können, wenn sie bleibt. Heute kennt sie nur noch zwei in Afghanistan verbliebene Regiekollegen.
One got depression and the other is just selling vegetables.
Der eine hat Depressionen, der andere verkauft Gemüse. Vor einigen Monaten, so Sadat, wurde auch die staatliche Filmgesellschaft Afghan Film geschlossen. Produziert wird nur noch fürs Fernsehen, zumeist Propagandasendungen und Nachrichten. Die Kinos sind alle zu. Im afghanischen Fernsehen gibt es nicht mehr die beliebten Liebes- und Musical-Serien aus Indien oder der Türkei. Dafür zensierte Formate wie die türkische Historienserie Das Osmanische Reich.
But what they do more, now there are a lot of YouTube channels.
Was seit der Machtübernahme der Taliban viel gefragter ist als Fernsehen, so Sadat, sind private YouTube-Kanäle. Die seien in den letzten 3-4 Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Man sieht Frauen und Männer im Kreis sitzen und diskutieren, die Schleier sitzen locker um die Haare der Frauen. Den Taliban fehlen die Kapazitäten, um diese Kanäle zu unterbinden, meint Sadat. Und sie sagt, die Afghaninnen übertreten ständig Regeln. Natürlich gehen Frauen trotz Verbot auf den Basar, aber das sei nicht der Anfang einer Rebellion. Es gibt seit 2021 keine Mittelschicht mehr in Afghanistan, sagt Sadat. Und die Mehrheit der Bevölkerung ist nach Jahrzehnten von Krieg und Terror verarmt und ohne Bildung. Angesichts der katastrophalen Wirtschaftslage ist jeder mit dem Überleben beschäftigt. Kontakte in die Heimat hat Sadat so gut wie gar nicht, aber filmisch bleibt sie Afghanistan verbunden. Ihr nächster Film ist eine romantische Komödie über die kleine urbane Mittelschicht Kabuls, wie sie bis 2021 existierte. Eine Zeit, in der nicht alles perfekt war, sagt sie, aber in der es noch Wege gab, zu atmen.
There was a lot of bad, but there was also like some ways for people to breathe.